Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu die weltweit beste und einzigartige Business-Podcast Nix und Pippi. Heute und hier für euch eure Moderators Hanna und Sascha.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von dem weltweit besten, einzigartigen, wenig Business-Business-Podcast Nix und Pippi.
Einen wunderschönen guten Abend. Hallo auch von mir. Grüßt euch.
Mein Name ist Johanna Kerschbaumer.
Und ich bin Sascha Winkler.
Servus.
Hallo. Hanna, wie geil ist es eigentlich, dass wir Linda de Mol für unser Intro bekommen haben?
Love
it. Wir haben uns darüber noch gar nicht unterhalten, aber ich feiere es bis heute, die Gute.
Ich finde es auch geil. Und Domino Day kommt jetzt wieder.
Habe ich auch gelesen. Ich bin auch sehr gespannt, ob sie wieder moderiert.
Kann ja nicht, weil die macht ja jede Woche bei uns das Intro.
Tschüss Linda, wir sehen uns nächste Woche. Auf jeden Fall haben wir Schwein, wir haben sie für ein Apfel und ein Ei bekommen. Lief gerade nichts über ihr. Wir haben angefragt, bevor RTL Domino Day rebooten wollte.
Wir waren schneller, wie immer.
Wie immer. Heute live aus, nicht aus dem Kleiderschrank, live aus Hannas Schlafzimmer. Und ich habe schon heimlich mit der Schwarzlichtlampe inspiziert. Ich habe keine Samenflecken gesehen. Und ich bin der Meinung, es kann nur an Come and Gone liegen.
Na, aber absolut.
Also bist du jetzt ein treuer Come and Gone-Kunde, Hanna?
Ja, ich wünschte, ich wäre es, aber es ist bestellt, liebe Nixinnen und Nixen. Wir haben Come and Gone für euch geordert. Weil wir können ja nicht einfach nur sagen, Leute, probiert's aus. Nein.
Nein.
Wir tun es unter anderem für euch, beziehungsweise nicht Sascha, sondern ich werde es für euch testen. Vielleicht mache ich sogar einen Live-Podcast draus, aber wer weiß, ob ihr das mögt.
Okay, ich möchte für diese Folge einen anderen technischen Leiter einsetzen als mich.
Why?
Das möchte ich mir nicht antun. Ich habe aber, wenn ich mich recht erinnere an unsere erste Folge, sind da 10 Stücke drin. Das heißt, wenn du vielleicht 2 zum Testen nimmst, haben wir immer noch 8 übrig und ich möchte hiermit offiziell aufrufen, dass alle interessierten Männer und Damen, Zuhörer und Zuhörerinnen, Nixen und Nixen, uns gerne schreiben können. Wir lassen euch steril verpackt 1 oder auch gerne 2 der
nutzen. Kostet extra, Freunde.
Ich mache sie nochmal sauber vorher, schicke sie euch steril zu und wir würden uns riesig freuen, wenn der eine oder die andere Lust hätte, es auszuprobieren. Und uns gerne per Sprachnachricht oder per Fotos begrenzt, aber oder
textlich. Nur mit Twinkies.
Nur mit Twinkies. Wir wollen auf jeden Fall Erfahrungsberichte von euch. Das heißt, wer Interesse hat, schreibt uns. Und wir schicken es euch zu, kein Scherz. Und dann sagt ihr uns, was ihr davon haltet.
Also bestenfalls über Instagram, Nixon Pippi der Name, schickt uns eine kurze Nachricht oder eventuell auch gleich ein Bild. Ein Bild, wie ihr Lust drauf habt.
Ein Bewerbungsbild.
Ein Bewerbungsbild. Dann, wenn ihr es wirklich benötigt.
So, fantastisch. Also, wir freuen uns auf eure Nachrichten. Und ich hoffe, Hanna hat dazugelernt und hat uns heute das Best-of aus ihrem Schweizer Newsletter mitgebracht.
Du bist so ein Arschloch, ey.
Okay, Hanna.
Es kam keiner.
Oh Mann, ey. Hanna hat wieder die Hausaufgaben nicht gemacht.
Ich glaube, der kommt nur, wenn, einmal im Monat. Aber ich glaube, das interessiert doch auch kein Schwein, was in dem Schweizer Newsletter steht.
Das sollten mir die Zuschauer entscheiden lassen.
Nicht mal ich lese ihn. Also ich meine.
Na gut, wir wollen ja auch nicht, dass du wegen Hochverrat irgendwie angeklagt wirst, weil du die geheimen Informationen aus der Schweiz öffentlich breit trittst.
Jetzt verliere ich meine Staatsbürgerschaft.
Hast du nur noch eine?
Dann habe ich nur noch eine.
Ein Mist. Fuß, eine Staatsbürgerschaft. Na gut. So, liebe Hanna, ich habe heute ein Thema vorbereitet. Im Gegensatz zu dir habe ich ja meine Hausaufgaben gemacht und zwar...
no offense taken.
Du hast in der ersten Folge so schön gesagt, dass wir nicht nur von den positiven Seiten und von dem Glamour-Leben der Selbstständigkeit reden wollen, wir wollen auch von den echten, von den realen Seiten sprechen.
Ja.
Und die Geschichte, warum ich mich selbstständig gemacht habe, kann man natürlich recht schnell erklären. Kann man halt sagen, ja, ich wollte halt irgendwie eigenbestimmt arbeiten, ich wollte mich beruflich entfalten. Das ist auch völlig richtig. Das hatte aber einen wesentlich längeren Leidensweg, möchte ich es mal nennen, mit sich gezogen. Und zwar muss man dazu sagen, ich bin fast direkt nach dem Abitur in den Job eingestiegen. Das heißt, ich hatte noch zwischen Abitur und Ausbildung ein Jahr, wo ich die Ausbildung nicht bekommen habe. Aber meine Ausbildung, Bildungsstellensuche mit über 43 Bewerbungsgesprächen ist ein anderes Thema. Long story short, ich habe eine Ausbildung gemacht, bin recht schnell ins Berufsleben eingestiegen, habe dementsprechend, seit ich Anfang 20 bin, irgendwie einen Fulltime-Job gehabt, habe das große Glück gehabt, in einer sehr, sehr großen, renommierten Werbeagentur die Ausbildung machen zu dürfen. Scholz & Friends, hier mal gesagt, fantastischer Arbeitgeber und ich kriege kein Geld dafür. Bin danach dann irgendwie noch zu mehreren Agenturen gegangen, unter anderem Heimat, was auch irgendwie ein großer Player ist. Und habe da im Prinzip ja meine ersten beruflichen Erfahrungen sammeln können. Von außen, also außenstehend, klingt es immer sehr, sehr toll und irgendwie wahnsinnig cool, wenn man halt in so großen Agenturen gearbeitet hat, weil das macht sich auch auf der Vita wirklich sehr, sehr gut. Also ehrlich gesagt, nachdem ich die zwei Agenturen auf der Vita stehen hatte, war, ja, das Job kriegen danach kein Problem mehr. Wird ja vielleicht ähnlich gehen mit Daimler, so, sobald man sich dann in etwas kleineren Unternehmen bewirbt, ist dann irgendwie so, ja, ist voll gut.
Ich bin gespannt aufs Thema. Das ist eine sehr lange Einleitung.
Ja, ich muss den Redeanteil, den du die letzten Folgen hattest, einfach ein bisschen wettmachen.
Komm, gib's mir.
Die Leute haben gesagt, wir wollen die Hala nicht so viel reden hören, deswegen.
Wir können das nicht mehr ertragen.
Das geht einfach nicht. Genau, worauf ich hinaus wollte, es kam, als ich dann 25, 26 war, begann bei mir, sich so eine Grundunzufriedenheit irgendwie breit zu machen. Ich war nicht chronisch schlecht gelaunt, aber ich habe immer gemerkt, dass ich nach und nach immer schlechtere Laune bekomme. Und ich habe das anfangs auch, ehrlich gesagt, überhaupt nicht irgendwie eintakten können. Also ich konnte nie sagen, okay, es liegt jetzt irgendwie an meinem Beruf oder es liegt jetzt halt irgendwie daran, dass mein Privatleben nicht funktioniert. So, da gab es auch, klar, wie bei jedem Höhen und Tiefen, aber ich konnte es nie so richtig ausmachen. Und ich habe mir immer öfter ganz leise so die Frage gestellt, wo es denn eigentlich im Leben so richtig hingehen soll. Mhm. Ja? Weil aus dem einfachen Grund, ich habe natürlich auch drüber nachgedacht, so hey, du bist jetzt im Prinzip gelernter Kaufmann für Marketingkommunikation, bist in coolen Agenturen, hast irgendwie coole Kunden, aber du bist halt noch nicht zufrieden damit. Und das war so, ja, das war im Prinzip der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, irgendetwas ist hier falsch. Ich konnte es überhaupt nicht benennen, aber es war irgendwas falsch, weil Privatleben läuft wirklich gut, irgendwie, ich habe keine großen Probleme im Job. Und
Privatleben läuft gut, heißt, du hast viel Sex. Nenn mir doch das Kind beim Namen.
Nenn mir das Kind beim Namen, ich habe viel Sex und coole Freunde. Ja, das hatte sich aber auch wirklich, muss man dazu sagen, so über fast, würde ich behaupten, anderthalb Jahre so eingeschlichen und ich wusste nicht so richtig, wo es herkommt. Und dann nach anderthalb Jahren habe ich mich mit dem Thema mal ein bisschen auseinandergesetzt. Ich bin ja eigentlich kein Mensch, der gerne Symptome googelt, aber in dem Fall habe ich es dann irgendwann gemacht und kam auf das
Gehirntumor. Der klassische Gehirntumor. Das ist doch immer die Antwort, wenn man irgendwas googelt.
Sorry. Herr Winkler, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für Sie. Die gute ist, Sie dürfen die Krankheit selber benennen. Nee, genau. Und ich bin auf das Phänomen der Quarter-Life-Crisis gekommen. Mhm. Und,
noch nie gehört, den Begriff.
Ja, ist im Prinzip, kann man sich vorstellen, wie, also ich, für mich hat es sich mal angefühlt wie eine zweite Pubertät. Mhm. Und es ist, glaube ich, sehr vergleichbar mit der klassischen Midlife-Crisis, die man so hat. Ne? Ich glaube, gerade viele Leute in unserem Alter belächeln die halt gerne. So, oh, der ist jetzt irgendwie 50, kauft sich ein Motorrad und bla bla bla. Ist halt irgendwie so die ganzen Klischees, die man da abhakt. Wenn man so ein bisschen über die Lebenssituation von 50-Jährigen nachdenkt, wird einem schon recht schnell klar, warum das ist und woher das kommt. Warum ich vor allem dieses Thema so ausführlich erzählen möchte, ist, weil ich mich damit sehr, sehr lange rumgeschlagen habe, ohne eine Lösung zu finden oder finden zu können, weil ich nicht wusste, was das Problem ist.
Okay, und was heißt jetzt Quarter-Life-Crisis für dich?
Also ich habe es lange nicht Quarter-Life-Crisis benannt, weil ich nicht wusste, dass es das ist. Ich habe mich aber sehr in den beschriebenen Symptomen wiedergefunden.
Die da wären?
Ich habe es immer bezeichnet als so ein gewisses Grundrauschen, was immer mitschwingt. So eine gewisse, ja, schon irgendwie Negativität, was auch sehr, sehr schnell in Demotivation irgendwie sich geäußert hatte. Ich würde nie sagen, dass ich depressiv war, aber es gab, glaube ich, so einige Überschneidungen, dass man so ein bisschen motivationslos ist, nicht so richtig weiß irgendwie, warum gehe ich jetzt auf Arbeit, weil ich habe das und das jetzt schon irgendwie erreicht. Und du fängst dir dann ganz oft diese Frage zu stellen, so, ist es das eigentlich wirklich? Also willst du das jetzt wirklich machen? Willst du weiterhin in diesem Beruf bleiben? Willst du irgendwie weiterhin jetzt irgendwie deine vorgefertigte Karriere in der Werbeagentur machen? Oder willst du nicht halt lieber doch Berufsschlagzeuger werden? Ich habe ja erzählt, ich bin Schlagzeuger. Oder dann denkt man sich so, hätte ich mich vielleicht einfach darauf mehr konzentriert? Also es ist wahnsinnig viel Zweifel. So, du hinterfängst halt wahnsinnig viele Sachen an zu hinterfragen. Und das ist aber eigentlich schon der erste richtige Schritt. So, das ist der erste richtige Schritt zur Lösung des Problems, ist, dass du halt anfängst, sich sehr bewusst mit dir selber auseinanderzusetzen. Ne? Ich hatte wirklich über ein Jahr lang das Problem, dass mich was gestört hat. Ich mich aber nie mit mir selber intensiv beschäftigt habe und gesagt habe, ich setze mich jetzt mal mit mir selber auseinander. Weil, wenn ich dich jetzt frage, wie oft im Monat denkst du bewusst über dich nach? Also du sitzt irgendwo, du guckst kein Fernsehen, du guckst nicht aufs Handy, du sprichst nicht mit jemandem, sondern du sitzt da und denkst über dich, deine Emotionen nach. So, wie oft ist das der Fall?
Also ich versuche gerade, mir Selbstachtsamkeit beizubringen. Weil ich auch für mich festgestellt habe, dass ich in einem Rausch lebe, so würde ich es beschreiben. Das heißt, ich arbeite meine Aufgaben ab und für mich geht es immer weiter höher, schneller, besser. Alles erreichen mit dem bestmöglichsten Outcome und mit natürlich tollen Freunden, viel Lebensfreude, aber alles schnell, 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 schnell. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass ich eben auch mit gewissen Punkten auch nicht mehr glücklich bin und dass ich mich einfach mal hinsetze und einfach mal das, was ich habe, genieße und einfach mal nicht nach mehr strebe. Weil damit wird man ja auch nicht glücklich, habe ich festgestellt. Weil egal, was ich erreiche, bin ich nicht mehr glücklich. Weil wenn ich mir jetzt denke, ja, ich möchte nächsten Monat 1.000 Euro mehr verdienen, dann erreiche ich die 1.000 Euro, gucke nach links, dann hat mein anderer Geschäftspartner aber 2.000 Euro mehr gemacht. Mhm. Dann bin ich wieder neidisch darauf. Und es ist so ein bisschen ein Hamsterrad geworden. Und jetzt aktuell, wie gesagt, nehme ich mir wirklich die Zeit. Ich habe dafür auch so ein Tagebuch, so ein Dankbarkeitstagebuch, was ich ein bisschen uncool, ich weiß, aber...
Oh,
was
aber hast du, Zwischenfrage, hast du das einfach gemacht? Weil es gibt nämlich auch das Dankbarkeitstagebuch, das heißt wahrscheinlich anders, extra zu kaufen. Wieder so ein Produkt, von dem ich letztens erzählt habe, wo man einfach etwas nimmt, was es schon gibt, ein Buch, einen neuen Namen drauf schreibt und dann...
Ja, genau, das habe ich gekauft. Ich habe
wieder funktioniert.
Es hat funktioniert.
Du hättest auch einfach ein plaines Buch nehmen können.
Hätte ich, es war halt einfach schön teuer, deswegen dachte ich, es ist gut. gute Bewertung habe ich mir gekauft, pflegt das auch, ist es auch wirklich zu empfehlen. Und das hat mich, wie gesagt, geschult in dieser ganzen Selbstachtsamkeitsthema, dass ich mich ja wirklich bedanke für das, was ich habe und was ich erreiche und einfach mal eine Sekunde durchatme und sage, ey, geil, dass ich das erreicht habe. Und dann kann es auch wieder weitergehen. Also ich glaube, das ist wirklich ein Thema in unserer Gesellschaft, dass man viel zu sehr nach links und rechts guckt. Das ist auch bei Millionären zum Beispiel so. Man denkt sich so, ja, keine Ahnung, ich habe 30 Millionen. Und der Nächste denkt sich, ja, ich hätte gerne 40 oder ich hätte gerne 1 Milliarde. Und warum bin ich nicht an der Top-Liste der reichsten Menschen der Welt? Ich meine, das ist wirklich ein Hamsterrad, in den sich unsere Gesellschaft rein manövriert hat.
Mhm. Ja, genau. Und das Problem hatte ich auch. Das wird mir auch oft gesagt und das ist mir auch sehr bewusst. Ich habe etwas erreicht und anstatt mich in dem Moment darüber zu freuen, habe ich schon irgendwie das nächste Ziel gesteckt, so. Das ist aber auch, also in dem Fall ein bisschen anderes Thema, es ist nicht zwingend Teil der Quarter Life Crisis, dass du immer mehr möchtest. Es geht viel mehr um diese Selbstzweifel. Was mir wahnsinnig geholfen hat, und ich habe leider keinen medizinischen Beweis dafür gefunden, aber es hat mir geholfen, ein Kumpel von mir hat mir gesagt, dass es auch hormonell bedingt ist. Also auch die Pubertät ist hormonell bedingt und auch die Quarter Life Crisis kann hormonell bedingt sein. Das heißt, alleine der Gedanke zu wissen, es ist was völlig Natürliches, was dein Körper von sich aus macht und es ist nicht nur irgendwie deine Verkopftheit oder deine komische Einstellung zum Leben. Es ist halt irgendwas, was in deinem Körper passiert. Deswegen habe ich dazu auch zweite Pubertät gesagt. Ich habe mich mal trotzdem ein bisschen belesen, damit ich hier nicht völligen Unsinn erzähle. Es gibt, das Thema ist leider wissenschaftlich nach wie vor noch nicht krass untersucht. Es gibt jetzt nicht wahnsinnig viele Studien. Aber witzigerweise LinkedIn hat mal eine Studie dazu gemacht und da kam raus, dass 67% der deutschen Arbeitnehmer vor ihrem 30. Geburtstag schon an Symptomen der Quarterlife-Crisis litten oder es selbst als Quarterlife-Crisis bezeichnet haben. Mhm. Das heißt, man ist mit diesem Problem gar nicht so alleine. Der Punkt ist aber, wie bei vielen Problemen, dass ich recht spät angefangen habe, laut drüber zu reden. So, ich habe das wirklich wahnsinnig lange mit mir rumgeschleppt und hab's ehrlich gesagt auch immer für arrogant gehalten oder für ein Luxusproblem gehalten. Wenn ich jetzt jemandem erzählt hätte, so, oh, ich habe jetzt irgendwie das und das gemacht und ich bin jetzt mit 26 jetzt irgendwie Account-Manager und schieß mich tot, bin aber damit super unzufrieden. Es ist halt, keine Ahnung, ich hatte immer Angst, dass mir die Leute sagen, ja, was willst du eigentlich so, ne? Was bist du eigentlich für ein arroganter Arsch, dass du dich darüber noch aufregst? Hätte mir aber geholfen. Also ich möchte dazu wirklich jeden bei Problemen im Allgemeinen Hilfe reden sowieso, aber auch wenn man auch nur im Ansatz sich so fühlt, redet mit Leuten drüber, weil ich habe es auch gemerkt, nachdem ich es dann getan habe und ich habe über dieses Problem angefangen zu reden, nachdem ich es für mich geklärt hatte, habe ich wahnsinnig viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, krass, mir ging es genauso. Und die haben auch gesagt, so, Wahnsinn, und ich wusste nicht, was es ist und ich kam mir, also es war so, hey, hätten wir uns vor 3 Jahren darüber unterhalten, ja, dann hätten wir beide dieses Problem irgendwie besser angehen können.
Also ich hatte auch so ein Thema und ich hatte das vor ein paar Jahren und ich habe das auch nicht kommuniziert, weil ich mich dafür anfangs wahnsinnig geschämt hatte. Und zwar, ich wurde entlassen. Ich wurde in meiner beruflichen Laufbahn einmal entlassen. Und ich dachte ja immer, mir, Digga, passiert das nicht. Ich, weißt du, denkst mir so, nee, mit meinem Lebenslauf, mit meiner Persönlichkeit, weißt du, wie will man mich denn gehen lassen? Und dass es jetzt arrogant klingt, aber ich war mir meinen Fähigkeiten in einigen Bereichen wirklich bewusst und dachte mir, ey, ich bin eine coole Sau. Ich meine, warum will man nicht mit mir zusammenarbeiten? Und dann hatte ich einen neuen Arbeitgeber und den hatte ich für ungefähr einen Monat. Ein Monat und dann wurde ich entlassen. Ich weiß auch noch ganz genau, dieser Tag, das war relativ warm, es war Sommer, so gegen 4 Uhr, kurz vor Feierabend, ruft mich meine Kollegin und sagt so, du musst jetzt mal ins Office kommen. Der Chef will mit dir sprechen. Und dachte mir, ja, keine Ahnung,
vielleicht. Ich dachte wieder, oh, Gehaltserhöhung.
Ja, neue Position, was ist los? Nee, ich dachte mir, ja, wir werden wahrscheinlich die Zahlen durchgehen und er fragt mich, ob ich mich wohlfühle. Nee, ich kam also dann ins Büro mit meinem Laptop und dann saß da auch noch der Personalchef. Und dann dachte ich mir schon so, oh, 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 oh. Und dann hat das Pflaster auch relativ schnell abgezogen und meinte dann so, ja, du bist entlassen. Ich konnte es gar nicht fassen. Und ich glaube, meine erste Reaktion war auch, sind Sie sicher? So, weißt du, so aus dem Nichts. Weil ich hatte halt, ich war auf alles vorbereitet, nur nicht auf eine Kündigung. Und das Krasse da war, dass er gesagt hat, also ich wurde eigentlich aufgrund meines Charakters entlassen. Also nicht aufgrund der Tatsache, dass es, keine Ahnung, die Stelle umfunktioniert wird oder irgendwelche Startup-Floskeln. Nee, das Team hat entschlossen, also es wurden viele Leute befragt, dass ich einfach nicht reinpasse und dass sie mich deswegen nach 4 Wochen gehen lassen. Und ich hatte auch richtig danach, also ich konnte es auch gar nicht verdauen, ne? Also das war wirklich so, er hat es mir gesagt und dann hatte ich diesen Walk of Shame vom Office, ein paar Leute wussten es ja, zurück zu meinem Tisch. Ich musste dann auch wirklich meine Sachen nehmen, packen, also wie so eine große Kartonbox und meine Pflanzen noch reinstellen.
Wie in den amerikanischen Filmen, ja, immer, wenn du so einer ekligen Box rausgehst mit so einer Zimmerpflanze.
Genau drin. So war das dann auch. Also ich musste also meinen Laptop nehmen, abgeben und ich war ab dem Moment freigestellt. Und ich weiß noch, bei mir ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich das, ich dachte nicht, dass mir das passiert und vor allem nicht aufgrund meines Charakters. Und ich habe mich, wie gesagt, dafür tierisch geschämt und jetzt also ein bisschen Revue passieren lassen und mittlerweile erzähle ich das auch wirklich mit einem lachenden, oh Gott, ich kann doch keine Floskel. Mit
einem lachenden Augapfel, einem Tränenmund.
Einem weinenden, lachenden Auge. Weil es natürlich auch wahnsinnig vielen Leuten mal so ging, dass sie entlassen wurden.
Mir nicht.
Und
nee, auf jeden sorry, Fall, also mich wurde nie entlassen.
Es gibt auf jeden Fall einige Leute, die das nachempfinden können. Und das ist überhaupt kein Thema. Also darüber kann man einfach mal lachen, weil ich meine, wenn ein Unternehmen so behindert ist, eine Arbeitskraft nach 4 Wochen gehen zu lassen, die man eigentlich noch überhaupt nicht kennt, dann ist es ja umso kritischer. Und ich als Wirtschaftspsychologin habe das natürlich auch gerade im Nachhinein so durchleuchtet und dachte mir so, ey, da hättet ihr auch mal so mit mir reden können. So, das ist ja das Normalste der Welt, mal so Mitarbeitergespräch, aber so out of the blue jemanden zu entlassen, finde ich schwierig.
Hm. Und ja, 4 Wochen ist halt, zumal du hast eine Probezeit, ne? Die ist genau dafür da, um das rauszufinden.
Ja.
Und wenn du nicht eine Vollkatastrophe bist, und ich kenne dich beruflich nicht, aber ich glaube nicht, dass du jetzt eine komplette, total Niete bist.
Also ich habe nicht geklaut. Die Frage steht jetzt wie ein Elefant im Raum. Ich habe nicht geklaut. Ich habe auch niemanden sexuell belästigt.
Nee. Du hast dich vielleicht nicht sexuell belästigen lassen.
Richtig.
Das war das Problem.
Ich habe nicht genug an mir krabbeln lassen.
Du hast Nein zum Gruppensex mit Personalchef und Boss gesagt.
Ja, und dann zack, entlassen.
Ja. Ja, schön, dass ich damit auch hier nicht alleine bin. Der Punkt ist, nochmal ganz kurz auf diese Studie zurückzukommen, was ich auch interessant fand, ist, die Hauptthemen in Prozentzahlen, über die sich die Leute während dieser Quarter-Life-Crisis Gedanken machen, ist natürlich Arbeitslosigkeit irgendwie mit 20% der Leute. Dann geht es um das Thema Beförderung. Ja, kriege ich eine, ist sie angemessen, etc. bla bla bla. Ob sie die richtige Qualifikation haben. Und Grund 1 mit 39% ist die richtige Berufswahl. Also es wird ganz oft hinterfragt, ob man den richtigen Weg eingeschritten hat. Weil du kommst mit 18 vom Gymnasium oder wo auch immer her, triffst diese Entscheidung und dir wird spätestens mit 25, 26 gegen 30 klar, okay, das ist es jetzt, dafür habe ich mich jetzt mit 18 oder 20 entschieden, aber ist es das wirklich so? Ne? Das Problem hatte ich halt auch riesig groß.
Ja, da muss man auch eine Sache beachten, und zwar gibt es einen ganz, ganz großen Cut zwischen Sachen, die man gerne macht, und das wählt man ja quasi auch als seinen Beruf im weitesten ganz oft aus,
ja,
und Sachen, in denen man gut ist. Das heißt, da geht die Schere auseinander. Wirtschaftspsychologie-Fact. Also nur weil dir eine Sache wahnsinnig viel Spaß macht, heißt das nicht, dass du gut bist. Und nur weil du sozusagen eine Sache ganz besonders gut kannst und auch beruflich machst, heißt das noch lange nicht, dass es dir Spaß macht.
Hm.
Und natürlich bestenfalls Win-Win. Du machst was, was dir Spaß macht und du bist da drin auch noch gut. Aber die meiste Zeit ist das nicht so. Und das heißt, man auch gerade in jungen Jahren, wenn man selber noch gar nicht die Option hat oder die Option kennt, zu wissen, okay, was will ich und worin bin ich gut und was macht mir Spaß? Also dieses ganze Konglomerat, habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja.
Schwieriges Wort. Dieses ganze Konglomerat.
Konglomerat, glaube ich.
Oh Mann, ich kann das nicht.
Ist nicht schlimm. Dafür bin ich hier. I got you. Konglomerat.
Also dieses Zusammenspiel aus den verschiedenen Eindrücken, nicht vorhandenes Wissen, Halbwissen und Einflüssen aus dem Elternhaus, können halt einfach zu Fehlentscheidungen führen.
Mhm.
Und ich habe auch das Gefühl, dass die Gesellschaft das einfach nicht zulässt, dass man auch einfach nochmal auch im höheren Alter, sage ich jetzt schon, aber so Mid-20s oder End-20s, gar nicht zulässt, dass man sagt, okay, man entscheidet sich nochmal um oder studiert vielleicht nochmal um eben einen Weg einzuschlagen, der für einen selber besser ist.
Ja, absolut. Aber eigentlich muss man hier dazu sagen, es wirkt natürlich immer sehr, sehr groß, wenn ich jetzt eine berufliche Veränderung mache. Natürlich, ja, du fängst natürlich schon in gewisser Weise bei Punkt Null an, wenn ich jetzt wirklich einen sehr, sehr branchenfremden Wechsel mache. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass auch die ganzen Soft Skills, die man viel lernt, also mit Menschen umzugehen, sich zu organisieren, je nach Beruf gibt es ja 1 Million irgendwie Eigenschaften, die man lernt, die gehen ja einen dadurch nicht verloren. Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise 5 Jahre in einem Job gearbeitet hat und dann das Berufsfeld wechselt, fängt man natürlich fachlich bei Null an, aber nicht menschlich. Und fachlich kann man sich immer irgendwie wieder draufziehen. Deswegen ist es, glaube ich, bei vielen, der Sprung, nochmal in ein neues Berufsfeld zu wechseln, ist in vielen Köpfen viel größer, als er eigentlich ist. Und so blöd das klingt, ich kann da wirklich nur jeden ermutigen, sich A, viel krasser zu hinterfragen, so, was ist eigentlich, wo man hin möchte, was es ist, und B, dann notfalls ins kalte Wasser zu springen. Also ich kenne einige Leute, die gewechselt haben, und die waren aber auch nach 2, 3 Jahren super gut wieder auf einem neuen Stand, mit dem man absolut leben kann.
Ja. Also ich bin ja der größte Befürworter für Jobwechseln, weil ich habe ja so oft meinen Job gewechselt, auch gerade im ersten Jahr, weil ich mit allen Sachen so hemmungslos unzufrieden war. Ich dachte, Konzernleben ist für mich das Richtige, bin zu einem anderen Konzern gewechselt und war dann in verschiedenen Startups, um einfach irgendwann am Ende festzustellen, nee, Freunde, ich kann es nicht. Ich bin einfach keine gute Angestellte. Das wird nicht zwischen mir und dem Arbeitgeber. Weder ich werde happy, noch er. Und ja, jetzt muss ich mich einfach durchkämpfen im Leben der Selbstständigkeit. Auch wenn es sozusagen unschön ist.
Es ist furchtbar. Ja, ich habe auch, als ich mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe und mich mit ein paar Leuten unterhalten habe, auch einige gehört, die gesagt haben, es ist halt so ein richtiges Luxusproblem. Also von vielen gehört, ah, komm, so ein Problem hätte ich auch gerne. Also vor allem von so meiner Elterngeneration, meine Eltern per se Gott sei Dank nicht, die sind da immer sehr verständnisvoll, aber viele sagen halt so, hey, wir haben einfach alle denselben Beruf 40 Jahre lang gemacht und wir waren damit glücklich und wir hatten gar nicht die Wahl. Und das ist aber auch der Knackpunkt, das möchte ich auch hier dazu sagen. Natürlich klingt es für alle, die nicht so viele berufliche Freiheit hatten, wie das jetzt in unserer Generation der Fall ist. Und wir sind die Generation mit, also vor allem als Europäer, wir haben mehr Freiheiten als jeder Mensch zuvor, aber du kannst das Spiel immer weiterspielen. Unsere Eltern hatten auch die Möglichkeit, zwischen, weiß ich nicht, hunderten von Jobs zu wählen. Ihre Großeltern hatten auch nur 50. Und wenn du halt vor 200 Jahren geboren bist, konntest du in die Mine gehen oder aufs Feld. Übertrieben gesagt. Deswegen, natürlich ist es ein, es ist kein Luxusproblem, es ist eigentlich ein Generationsproblem. Aber ich finde, es ist halt umso weniger, also es ist kein Argument dafür, das als Nichtigkeit abzutun, weil dieses Problem besteht. Wir haben die Möglichkeit, alles zu tun. Und für viele oder für manche, weiß ich jetzt nicht, ist es halt aber auch einfach ein Problem. Es gibt bestimmt Leute, denen würde es viel einfacher fallen im Leben, wenn ihnen jemand sagt, du wirst jetzt Lehrer und du bleibst jetzt 40 Jahre, weil diese Entscheidung wird ihnen abgenommen. Ich schätze mich als jemand ein, bei dem man von außen jetzt auch nicht sagen würde, der ist unsicher. Also ich bin im vielen, was ich mache, sehr sicher, aber es hat mich trotzdem über 2 Jahre lang begleitet, diese Unsicherheit. Was ich dann im Prinzip gemacht habe, ich hatte das große Glück, Double Income, No Kids, ein bisschen Geld zu sparen und habe dann einfach ein halbes Jahr Job gekündigt und war dann ein bisschen auf Reisen. Aber hatte einfach wahnsinnig viel Zeit und habe mir auch vorgenommen, bevor ich losgefahren bin, halt mich sehr bewusst mit mir auseinanderzusetzen. Und es ist zugegeben wirklich schwieriger, als man denkt, so sich hinzusetzen, über sich selbst nachzudenken und zu gucken, was kann ich, was mag ich, wo möchte ich hin. Ich fing dann an, so ein Bild von mir zu bekommen. So, wo möchte ich eigentlich mit 35 stehen? Wie möchte ich aussehen? Wie viele Tattoos möchte ich mit 35 haben? Welche Hobbys möchte ich mit 35 haben? Ne? Ist auch das ganze Thema, was bei mir viel mit reinspielt, ist so, natürlich, ich arbeite gerne. Aber ich bin halt auch gerne irgendwie Schlagzeuger und in den letzten Jahren konnte ich das einfach nicht machen. Und da war mir klar, um glücklich zu sein, muss ich nicht nur beruflich erfolgreich sein, ich muss auch wieder irgendwie meine Hobbys mehr pflegen. So, ich wollte schon lange Zeit einen Podcast machen, habe jetzt aber das erste Mal so wirklich wieder die Zeit dafür und bin wahnsinnig froh, dass wir das deswegen zusammen machen.
Wut, wut.
Wup, wup. Ja, und ich kam halt immer zu dem Schluss, dass das flexible Leben, was ich haben möchte, im Prinzip nicht in der Festanstellung möglich ist. Ich muss mir irgendwie mehr Freiheiten schaffen. Ich muss kurzfristigere Sachen annehmen als einen Arbeitsvertrag, der für 2 Jahre geht.
Also summa summarum, liebe Nixinnen und Nixon, just do it.
Ja, just do it. Setzt euch viel mit euch selber auseinander. Stellt euch die Frage, lieber mit 28 als mit 58. Weil es ist noch wahnsinnig viel Zeit, um da irgendwie nochmal was zu drehen.
Ja, finde ich auch. Und ich glaube, nichts ist unmöglich. Also viele Leute fangen klein an, viele Leute haben Angst davor, vor Wechsel oder eben etwas Neues zu starten, wie ein Unternehmen zu gründen und im Zweifel einfach machen, nicht lange drüber nachdenken und das Pflaster schnell abziehen. Ich glaube übrigens auch, das ist ähnlich wie beim ersten Tattoo. Man macht sich am Anfang wahnsinnig eine Platte, man ist geimpft von außen, von der Umwelt, man kann das doch nicht machen und so soll man doch nicht und das geht nie wieder weg und das ist teuer und es ist giftig und.
Ich bin sehr traurig, dass du das Tattoo-Beispiel bringst und ich der Tätowierte bin.
Ich habe zwei Tattoos.
Du hast Tattoos.
Das weißt du
gar
nicht?
Du hast Tattoos?
Zwei Stück?
Nicht dein Ernst.
Weißt du das wirklich nicht?
Nein, wirklich nicht. Also es gibt keinen Scherz für die Zuschauer, ich weiß es wirklich nicht.
Nee, ich habe zwei Tattoos, also...
Also ich wollte auch nur sagen, du hast völlig recht damit, aber ich hätte voll von mir kommen müssen, Hanna, was los?
Nee, kann ich ja erzählen, was ich habe. Ich habe zwei, wie gesagt. Das eine ist auf meinem Fuß. Und zwar ist es...
auf welchen?
Witzigerweise, wir haben uns überlegt, ob wir auch den falschen nehmen, weil die könnten wir halt zu bombardieren, weil ich kriege ja alle zwei Jahre einen neuen Fuß.
Nicht von der Krankenkasse bezahlt übrigens.
Ja, ich habe eine 030 in der Handschrift meiner verstorbenen Großmutter auf meinem linken Fuß. Und ich habe ein...
Das Tattoo hat mir schon wieder viel zu viel Bedeutung.
Hat es auch. Und ich habe ein Best-Friends-Tattoo mit Paula.
Nein.
Also mit meiner Firmenmitgründerin.
Paula. Vor oder nach der Gründung?
Vor der Gründung.
Okay.
Wir waren zusammen in Barcelona und haben da gelebt für ein Jahr. Und ich wollte schon immer ein Herz auf dem Arsch haben.
Nicht dein Ernst.
Doch.
Nicht dein Ernst.
Ich habe ein kleines, schnuckliges... unausgemaltes Herz auf meiner rechten Pobacke und Paula hat das Gegenstück dazu auf ihrer Pobacke und das ist ausgemalt.
Ah, ich wollte sagen, ausgemalt.
Deswegen, ich habe zwei Tattoos. Sascha, wie viele hast du denn?
Verrückt. Nach aktuellen Zählungen, ich habe eins, was sich doppelt, weil es auf beiden Armen ist, aber ich 14 oder 15.
Oh ja.
Oh, und ich habe dieses Jahr große Pläne noch, also es kommen noch ein paar dazu.
Endlich eine Träne unterm Auge.
Oh yeah.
Finde ich ja ein bisschen sexy bei Männern.
Ich finde es auch geil, aber ich habe
Angst.
Aber
ist auch ein bisschen die Angst.
Ja, ich habe Angst, dass dann jemand zu mir kommt und es zu ernst nimmt. Oder vielleicht ist es ein amerikanisches Problem, ich weiß es nicht.
Ja, aber irgendwie finde ich mich da so ein bisschen angezogen.
Ja, aber Gesicht kommt auf jeden Fall auch noch bei mir, früher oder später.
Nein, wirklich?
Ja, definitiv. Seit ich 16 bin, wenn nicht sogar noch eher, wollte ich schon immer komplett voll geknallt werden. Also wirklich zu 100%.
Du wolltest voll geknallt werden?
Voll geknallt werden.
Ah!
Von Tätowierern. Nee, ich muss eh sagen, mein 16-jähriges Ich war viel, wirklich um Weiten cooler als ich. Also ich habe mir damals wenig sagen lassen. Ich hatte wirklich ein klares Ziel vor Augen. Ich hatte eine sehr, sehr krasse Meinung zu vielen Dingen. Und das hat mir wirklich die Corporate-Welt echt weggenommen. Ich bin bei vielen Arbeitgebern und auch mit Kollegen und auch mit Kunden sehr aneinander geraten zum Teil. Aber ich habe mich schon sehr, sehr, sehr beschneiden lassen. Also schon in der Persönlichkeit Ecken und Kanten wegnehmen lassen. Und das ist mir auch klar geworden. Mein 16-jähriges Ich ist cooler als mein jetziges Ich. Und zu dieser Attitüde, zu dieser Fuck you, ich weiß, was ich möchte und setze das halt irgendwie durch, Attitüde, habe ich mir vorgenommen, wieder zurückzukommen. Und ich merke es jetzt, zwei Jahre, nachdem ich diese Reise hatte, dass es mir damit auch viel, viel besser geht. Also ich bin bei beruflichen Entscheidungen wesentlich konsequenter und einfach cooler wie mein 16-jähriges Ich. Ich bin bei freundschaftlichen Entscheidungen. Also es gibt einige Leute, die ich dann auf dem Weg hierhin auch wieder bewusst verloren habe. Weil ich mir einfach gedacht habe, so, ich muss nicht zu jedem freundlich sein, ich muss auch nicht von jedem gemocht werden. Ich habe tolle, wahnsinnig tolle Freunde. Ich brauche das nicht. Und das hat mir sehr geholfen. Also im Prinzip war die Lösung meines Problems, war sich mit mir selber auseinandersetzen, mich viel mehr auf meine, eigentlich so blöd es klingt, alten Werte zurückbesinnen. Und dann im Prinzip viele, also ich denke jetzt nicht jeden Tag bewusst darüber nach, aber jede Entscheidung, die ich treffen muss, hinterfrage ich nach meinem großen Ziel. Also passt das zu dem oder bringt es mich dahin, wo ich eigentlich hin möchte? Ohne da jetzt aber irgendwie auch auf Zwang hin drauf zu arbeiten. Deswegen, ich möchte wirklich nochmal jedem sagen, wenn ihr da irgendwas merkt, redet drüber, macht euch viele Gedanken und wie Hanna sagt, notfalls Pflaster ab, Berufswechsel. Ja.
Absolut.
Und ich habe einfach gemerkt, dass das ist, was ich machen möchte, beruflich wie privat, passt halt nicht in einen 2-Jahres-Angestelltenvertrag rein. Zumal ich jetzt auch das, was ich jetzt mache, als Projektmanager auch nur eine Übergangsphase ist. Ne? Also das ist nicht das Ende der Fahnenstange, aber es ist ein guter Übergang, der mich im Prinzip beruflich auch dahin bringt, wo ich hin möchte.
Alright, jetzt...
Hast du das Gefühl, dass du gerade den richtigen Weg eingeschlagen hast mit Hanna und Paulas?
Ich glaube, man weiß das nie wirklich und ich glaube, man zweifelt auch. Also so ein bisschen Hand aufs Herz jetzt. Ich liebe das Unternehmen und es ist wie mein Baby. Und ich würde alles für dieses Unternehmen tun, damit es erfolgreich wird. Aber trotzdem wacht man auch ab und zu mal auf, nachts schweißgebadet und denkt sich, was tue ich hier eigentlich? Warum kann ich nicht eine Angestellte sein, die morgens ganz happy in ihr Büro geht, ihre 8 Stunden ballert und dann nach Hause geht? Klar, diese Momente habe ich auch. Aber dann erinnere ich mich, wie es halt ist, 8 Stunden dann im Office zu sitzen und dann geht es Gott sei Dank wieder. Aber diese Selbstzweifel hat ja jeder. Die gehören dazu. Und das muss man sich auch nicht schönreden. Ich glaube, es hat auch nichts mit mangelndem Selbstbewusstsein zu tun, sich das einzugestehen, dass wir die haben und dass es okay ist, man kann darüber reden und man muss sich jetzt seine Gedanken dann wieder gerade rücken, was man möchte und was man nicht möchte.
Ist halt eine Reise.
Ist eine Reise.
Weißt du, wer heute eigentlich dran ist mit unserem Unternehmen, mit unserem nächsten Unternehmen? Hanna, ich hoffe, du hast deine Hausaufgaben jetzt für den zweiten Teil gemacht.
Ja, heute absolut. Ich habe
pretty excited. Hanna stellt das neue Nixon-Unternehmen vor.
Die heutige Kategorie des Nixon-Unternehmens ist ein Unternehmen, was ich selber sehr, sehr spannend finde und auch schon einmal in die Versuchung gekommen bin, es ausprobieren zu dürfen. Hashtag not sponsored. Und zwar heißt dieses Skirt Club.
Skirt Club.
Ja, also Englisch wie Rockclub. Any ideas? Kennst du es? Hast du schon mal davon gehört?
Ich habe noch nie was davon gehört, aber first you had my attention, now you have my curiosity. Skirt Club ist ein, keine Ahnung, es ist ein Club von Frauen, die gerne Röcke tragen, ungeachtet dessen, ob sie nicht den Schönheitsideal entsprechende Beine haben, die rasiert sind, unrasiert sind, die Hautprobleme haben, die aber sagen, wir sind im Skirt Club und wir tragen gerne Röcke.
Okay, nein, aber du warst teilweise in der richtigen Richtung.
Erhelle mich.
Ich erhelle dich sehr, sehr gerne.
Lüfte den Rock.
Ich zieh ihn hoch für dich. Ich zieh den Rock hoch. Der Skirt Club wurde gegründet 2014 in London von einer Frau namens Genevieve Lejeune, nenne ich sie jetzt einfach. Bitte nagelt mich nicht drauf fest, ich kann kein Französisch, anscheinend auch nicht Englisch. Ich weiß nicht, wie
man
das ausspricht.
Wenn du mir jetzt kommst mit dem weiblichen Soho-Haus.
Nein, um Gottes Willen.
Gott sei Dank.
Nein, aber diese Genevieve hat das gegründet, weil sie mit ihrem Partner keinen Bock mehr drauf hatte, Swinger-Clubs zu besuchen. Und warum ich heute mal wieder so ein Thema übrigens anführe, ist meine gute Freundin Charlie, hier, liebe Grüße an dich, die diesen Podcast ebenfalls hört, hat mir irgendwann per WhatsApp gesagt, Alter, ihr müsst mehr Sex-Themen machen. Ihr müsst mehr Sex-Themen machen.
Ey, und was Charlie sagt, ist Gesetz.
Und ich dann so, okay, let's go. Also, Skirt Club. Also wurde von Genevieve in London gegründet und ist im Endeffekt eine Underground-Community für Frauen, die gerne Sex mit anderen Frauen haben möchten.
Aber also eine reine Frauenveranstaltung.
Richtig, das ist eine reine Frauenveranstaltung. Und es ist, und das kann ich selbst auch bestätigen, ein Riesenthema, dass wahnsinnig viele Frauen Interesse haben am anderen Geschlecht, aber es sich nicht trauen auszuleben.
Am gleichen Geschlecht.
Ach ja.
Es gibt Frauen, die Interesse am anderen Geschlecht haben, Hanna?
Sorry.
Das sind aber heikle Themen hier für unseren Podcast.
Nee, die Interesse am gleichen Geschlecht haben. Das heißt, Frauen möchten gerne mit anderen Frauen schlafen und anscheinend ist es in der Gesellschaft noch wirklich so, dass sich das Frauen einfach nicht trauen, den ersten Schritt zu machen, also in einer Bar und in einem Club, um diese Erfahrung machen zu können.
Also ich möchte mal dazu sagen, ich glaube, das Problem besteht beiderseits. Also ich glaube auch, dass viele Männer sich das nicht eingestehen können, wollen und ihnen das unangenehm ist.
Homosexuelle Männer.
Absolut. Ja. Aber klar, Skirt Club ist für Frauen, deswegen fahren sie fort.
Genau. Also es ist, wie ich gesagt habe, eine Community. Das heißt, es gibt die Plattform, also online ist eine Website. Das ist eine ganz normale Membership. Dann kannst du das beantragen mit Fotos. Du musst ähnlich wie beim Soho House, also für alle Leute, die das nicht kennen, Soho House ist auch eine Private. Ein Private Members Club. Hier in Berlin oder in London und ähnlich ist dieses Konzept auch eben ein Members Club, wo dich Leute vorschlagen müssen, damit du da aufgenommen werden
aber
kannst.
Aber Soho House ist jetzt eher Business Club Member, nicht jetzt, hat jetzt nichts Sexuelles, nicht, dass das falsch verstanden wird.
Genau, und der Skirt Club ist, wie gesagt, dieser Club nur für Frauen, ausschließlich für Frauen. Männer können sich da nicht anmelden. Und in diesem Anmeldeprozess muss man natürlich, wie gesagt, Fotos und so weiter angeben, auch sagen, wie man darauf aufmerksam geworden ist und auch in der Stadt, wo du spielen möchtest. Spielen ist ein schönes Wort,
finde ich. Finde ich sehr süß. Ja.
Fand ich auch süß. Und es ist ungefähr 2 Jahre her, als ich bei diesem Event teilgenommen habe. Ich wurde eingeladen von einer Bekannten von mir, um sich das Ganze mal anzugucken und ich bin ja sehr, sehr aufgeschlossen und fand das auch wahnsinnig spannend, weil warum nicht? Mhm. Und generell kann man sich das so vorstellen, also es gibt verschiedene Themenabende. Also sie haben immer irgendwelche Motten.
Keine Ahnung, was das richtige, der richtige Plural ist, aber ich finde Motten super. Wir machen mal Mottenabende.
Wäre es einfach mit dem ganz klassischen Mottos?
Motti?
Die Motte.
Motte.
Also es gibt Nixon, verschiedene...
Nixer, Riche und Nixerinnen.
Nixeriche?
Nixeriche und Nixeriche. Wir brauchen eure Hilfe. Ich möchte nicht googeln, Halbwissen her.
Also es gibt verschiedene Mottoabende und kostet ungefähr 100 Euro. Da ist All You Can Drink dabei. Also sie haben immer so welche Cocktails und Sekt oder Champagner steht da rum. Und da kannst du dir quasi ordentlich die Kante geben. Und da sitzen ungefähr 50 Frauen. 50 Frauen, die Bock haben auf Sex mit dem anderen Geschlecht. Wie cool ist das?
Null, weil ich ein Mann bin.
Ja, für dich super uncool.
Nein, ich freue mich, dass jemand die Plattform schafft, natürlich, keine Frage. Aber es klingt jetzt für mich per se natürlich nach jeder anderen Dating-App, die Live-Events macht, plus ausschließlich Frauen. So.
A, muss man das so sehen, es ist nicht eine Dating-Plattform, sondern es ist eine Plattform, wo quasi diese Events geplant werden, veranstaltet werden, bei dem die Members sozusagen approved werden müssen, damit man zu diesen Spieleabenden gehen darf. Also sie sind wirklich durchorganisiert.
Heißen auch Spieleabende, ja.
Ich weiß es nicht, hast du das einfach mal so genannt. Und du kannst sicher sein, die Frauen, die da hinkommen, haben eben auch Bock auf andere Frauen. Das heißt, man hat nicht mehr die Angst vor dem ersten Schritt, weil man weiß, okay, die Frau ist dem nicht abgeneigt, mit einer anderen Frau zu schlafen. Und es ist jetzt keine Dating-Veranstaltung. Nein, es geht darum, an diesem Ort Sex zu haben. Mhm. Das heißt, als ich damals da war, war das so, die haben also ein Airbnb gemietet mit ganz, ganz vielen Zimmern. Also, oder vielleicht war das auch ein Eventraum, ich weiß es nicht. Und da standen viele verschiedene Betten. Und nachdem die Frauen sich quasi kennengelernt haben, da waren erstmal natürlich in der Erklärungsrunde, also auch wenn es um Safe Sex geht, also wie verhütet man richtig.
Okay, einhaken. Und wie verhütet man als Frau? Gibt es dann jeder so, es gibt ja diese Lecktücher, genau, das weiß solche. Ich. Das ist die Verhütung bei zwei Frauen. Okay. Mhm.
Genau, oder natürlich Kondome für Spielzeug.
Ja, klar.
Dann wurden die Spielregeln erläutert, da gibt es natürlich ganz strikte, natürlich keine Fotos, keine eigenen Toys mitbringen. Wenn die Frau Nein sagt, heißt das Nein. Also das ist ja ähnlich wie in Swingerclubs auch. Und dann lernen sich die Frauen kennen und im Laufe des Abends geht es sozusagen immer mehr zur Sache.
Okay.
Das krass. Heißt, die Frauen kommen sich näher. Damals war das so, da war zum Beispiel eine Domina, was super spannend war. Ich habe noch nie mit einer Domina Erfahrung sammeln dürfen. Also ich habe mit ihr vor allem gesprochen, weil das für mich wahnsinnig spannend war. Und die hat dann Knotentechniken vorgeführt und einfach aus ihrem Leben als Domina berichtet und das an einigen Teilnehmerinnen natürlich auch vorgeführt. Und es war schon super cool. Und natürlich hat es auch einen Business-Aspekt, das Ganze, weil die machen das ja nicht einfach nur just for fun.
Also nochmal ganz kurz für mich. Das heißt, es ist aber das Hauptaugenmerk sind dann diese Partys. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass du über die Plattform jemand anderes privat treffen kannst.
Das kannst du auch.
Das geht auch, ja.
Genau,
also der Fokus liegt auf den Partys.
Genau, also ich habe das so wahrgenommen, dass dieser Fokus auf diesen Veranstaltungen liegt. Die sind auch übrigens weltweit. Das heißt in Sydney, San Francisco, Paris, New York, L.A.
Bitterfeld.
erstmal nicht. Fun Fact, am 22. Februar ist in Berlin eine. Und man kann die also weltweit besuchen. Du hast also die Plattform. Auf dieser Plattform hast du die Möglichkeit, eben zum Beispiel andere Member auch zu kontaktieren oder die Gästeliste einzusehen, nach verschiedenen Members zu suchen oder dich quasi selber zu zeigen als, hi, ich habe Frau, ich suche XXX.
Okay, ich tippe ins Blaue. Du kannst die Gästeliste nur sehen, wenn du einen bezahlten Premium-Account hast.
Genau, es gibt drei
verschiedene. Um mal aufs Geld zu kommen.
Na, absolut. Du hast drei verschiedene Accounts. Also du hast einen kostenlosen, einen für $80 im Jahr und einen für $300 im Jahr. Und dann hast du einfach verschiedene Optionen und dann ist es so ein ganz klassisches Abo-Modell und die Plattform stellt ja im wirklichen Sinne einfach nur Medium dar als Plattform, damit die Frauen sich dann connecten können. Und diese Partys, wie gesagt, kosten ja 100 Euro. Das heißt, da sind die Kosten dann für die schon abgedeckt und es ist auch eine Limited, das heißt, es ist eine GmbH, die in England sitzt, also die wird damit gut Geld verdienen.
Also gefühlt ist es ein Zusammenspiel aus den Partys und dem, was wir von diesen ganzen Memberships regelmäßig mitnehmen.
Genau, also das ist eine Mischung aus den Memberships, den Partys vor Ort. Dann haben die ja auch immer irgendwelche Gäste eingeladen, die dann zum Beispiel auch ihre Services mitverkaufen. Zum Beispiel damals hatten die einen Unterwäschehersteller und dann kann man die Unterwäsche dort vor Ort kaufen. Da bekommen die ziemlich sicher auch einen kleinen Zwack davon ab.
Ja, klar. Wie stelle ich mir das vor? Wie viele Leute arbeiten bei Skirt Club? Ich meine, natürlich, du hast immer bestimmt Leute, die sich um die Partys kümmern, aber das wird definitiv nicht zum festen Angestellten-Team gehören. Da werden auch nur Promoter zugekauft. Aber ich meine, gibt es da jetzt eine Chefin und zwei, die die Website machen und drei, die organisieren? Oder ist das ein größeres Unternehmen? Hast du da irgendeine Ahnung oder Gefühl für, wie viele Leute da arbeiten bei Skirt Club?
Also ich habe gegoogelt und konnte dazu nichts finden. Also die halten sich relativ bedeckt. Ich glaube, das liegt auch daran, dass die so ein kleines Hacker-Problem hatten. Also relativ viele Daten waren ja öffentlich einsehbar.
Das ist Ashley Madison auch mal passiert, dem Fremdgehen-Portal.
Für einige Monate. Das war für die, glaube ich, ein relativ großer Cut. Und man findet einfach wahnsinnig wenig Informationen. Man weiß, wer es gegründet hat und man weiß sozusagen, auf was sie abzielen. Und ich meine, ich habe das Glück, ich bin in diesem Portal drin, also ich kann mich einloggen und kann mir einen Überblick verschaffen. Aber die ganzen dirty Details so vom Unternehmen her konnte ich nichts finden.
Okay, also dann ist es auch eine weitere Einnahmequelle, wenn die dann einfach Partner mit reinholen und die was verkaufen und die da Prozente für kriegen.
Gehe ich davon aus.
Ist ja auch eine gute Werbeplattform. Ich meine, es gibt ja auch irgendwie, da kannst du ja viel platzieren, sei es jetzt Sexspielzeug, sei es schöne Unterwäsche, sei es irgendwie, ja, Dienstleistungen, wie du sagst. Kann man ja eigentlich ganz, ganz schön und nativ mit in die Party einbinden, ohne dass es irgendwie aufgesetzt wie eine Werbeveranstaltung wirkt.
Ja, absolut. Und ich glaube, das machen die auch weiterhin. Die haben ja auch ihr eigenes Magazin. Da werden sie wahrscheinlich auch weitere Werbung posten, dabei auch ihre Community weiter aufbauen. Das ist ja eh das A und O für jedes Unternehmen, damit sie eine starke Community haben. Und ich liebe es, ich liebe dieses Unternehmen wirklich, weil es einfach den Frauen ermöglicht, sich auszuleben und auszutoben.
Ja, total, also wirklich eine gute Sache. Das ist, glaube ich, wir hatten darüber schon mal gesprochen, so Unternehmensgründungen aus einem Herzenswunsch heraus oder aus einem Bedürfnis heraus und Unternehmensgründungen irgendwie auf Geld ausgerichtet. Ich kenne jetzt den Businessplan nicht dahinter, ich weiß nicht, ob die viele Angestellte haben, aber es klingt jetzt für mich nicht so, als würden da 5 reiche Startup-Leute unglaublich reich mit werden. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die wirklich aus einem echten Herzenswunsch, aus einer Lücke entstanden ist. Die Frau hatte wahrscheinlich genau das Problem, hat dann irgendwie wahnsinnig viele Swingerclubs durchprobiert und fand es halt immer unangenehm, die falschen Frauen waren da. Und sie hat gesagt, gut, wenn es diese Plattform noch nicht gibt, dann mache ich die jetzt.
Absolut, also und genau so hat sie es auch gesagt. Und das Coolste waren, die einzigen Mitarbeiter, die ich kennengelernt habe, waren irgendwelche heißen Frauen, die auf dieser Party rumgerannt sind, mit schwarzen Engelsflügeln. Oh, die waren so schön. Also, liebe Nixinnen und Nixinnen, wenn ihr am 22. Februar zufällig in Berlin seid und noch nichts zu tun habt, loggt euch online ein, bewerbt euch und gebt mal zum Skirt Club und lebt euch aus und sagt uns doch mal eure Erfahrung, ob ihr es genauso cool findet wie ich.
Ja. Du musst Rabattcodes rausgeben, damit du dir darüber eine Premium-Mitgliedschaft finanzieren kannst.
Genau. Oder liebe Sugar Daddies, die das hören, finanziert mir eine Premium-Mitgliedschaft.
Und Hannah verkauft euch eine getragene Socke.
Oder meine ausgetragenen Füße. Und in diesem Sinne, ciao Kakao.
Ciao Kakao.